Magazin.
Herzlich willkommen zu der Podunion Magazin Aufnahme heute mit der Folge Nummer 009. Mit dabei ist unser Schweizer, der Rico.
Guten Abend miteinander.
Grüezi Rico. Und dann haben wir aus Deutschland, fast gesagt eingeflogen, der MC.
Eingeflogen. Schönen guten Abend. Hi.
Ja, wir sind zurück. Zwei Wochen sind um und es geht eine neue Folge online. Das heißt, wir haben zum einen verschiedene Themen. MC, willst du die vielleicht kurz mal durchgehen, was wir heute alles so drin haben?
Ja, wir haben ja natürlich hier wieder mal lustige Sachen zusammengesucht und heute geht es unter anderem um Podcaster Movement. Was sich dahinter verbirgt, das wollen wir dann heute ein bisschen näher besprechen. Außerdem gibt es nochmal die Aktion Podlove Podcaster Workshop, da geht es um die Anmeldung. Außerdem, wer noch hier und da ein paar Sachen loswerden will, der hat dann hier ein paar Möglichkeiten, nämlich in Sachen Audiozeugs. Und was haben wir noch? Ein Moorstrom oder so ähnlich. Was das genau ist, kommen wir gleich zu. Und natürlich wie immer unsere Highlights.
Besten Dank, MC. Dann haben wir zu unserer letzten Folge, das war die 08, ist Auphonic Rot oder Schwarz Feedback erhalten. Rico.
Ja, Venti vom Ankerfunk, Thorsten Reimann vom Kaffee League und Michael McCormen Jr., das ist Michael, den wir schon gehört haben, von Podbay, haben da hart diskutiert über, wie der Auphonic Leveler für Linux aussehen will, soll, muss, wie auch immer. Sie sind, oder vor allem Venti ist der Meinung, ja, da geht nur eins, es muss eine eierlegende Wollmilchsau sein. Wir sind gespannt, was Georg von Auphonic dazu sagt.
Und er wirft Geld gegen den Monitor. Ich hätte da gerne ein Video von.
So, ich wette, gerne liefert dir das.
Bitte eine Version in Münz und eine mit No. Darf auch gemischt sein. Also, ich überlasse ihm das.
Ja, dann hat sich Christian vom Papacast noch gemeldet. Er fand die Folge super. Vielen Dank. Und er geht von einer Annahme aus, die ich nicht ganz kapiert habe. Er fand, dass in Zukunft die normalen Podcaster für Auphonic wahrscheinlich so um die 5 Euro pro Monat zahlen müssen. Habt ihr das mitbekommen? Ich dachte, Georg hat doch gesagt, für Podcaster bleibt's gratis, aber für Großbenutzer, so, er hat irgendwas gesagt, so 6 Stunden pro Tag und mehr und so irgendwas, für die wird es kostenpflichtig. Oder ist irgendetwas passiert in der Zwischenzeit, was ich nicht mitbekommen habe?
Nö, so war mir das eigentlich auch noch im Kopf, ja.
Ja. Also, Christian, hast du das falsch verstanden? Weißt du mehr als wir, oder?
Das macht aber trotzdem nichts, wenn er ihnen mal 5 Euro hinschmeißt, oder?
Genau, das kann man ja via Flatter machen oder PayPal oder was auch immer.
Ah, du meinst, er meint das so, dass man grundsätzlich als Podcaster 5 Euro pro Monat Auphonic muss geben.
Ja. Sie freuen sich.
Ja.
Definitiv.
Und er fand noch, dass, also er bedankte sich für den Tipp wegen Mumble und er freut sich sehr auf die neue Version, damit die Aufnahmen besser klappen. Wir natürlich auch.
Das tun wir doch alle. Das tun wir alle.
Dann kam noch Jan von Abends in der Kreativwirtschaft und fragte, ob der Output immer identisch ist bei Auphonic. Also wenn er eine Aufnahme mehrfach hochlädt, keine Ahnung wieso das es tut, aber ob dann immer genau das gleiche runterkommt. Ist eine interessante Frage, müsste sich wahrscheinlich Georg dazu äußern. Keine Ahnung.
Dann wäre es ja die Auphonic, oder?
Ich habe auch schon öfters mal getestet gehabt, das Ganze. Also bei mir ist auch immer mal ein bisschen was anderes.
Ah ja?
Ja. Liegt aber im Wesentlichen, also ich mache sowas Ähnliches auch mit den Audiodaten. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass immer mal ein bisschen vielleicht ein paar kleinere Änderungen stattfinden, weil einfach, es liegt einfach an den Prozeduren, wie man eben diese Audio-Files behandelt. Und manchmal ist es immer mal so ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen müsste das Gleiche rauskommen.
Ist das hörbar, die Unterschiede?
Nein.
Nicht wirklich.
Naja, was heißt hören? Also du siehst es ja
in der Kurve.
Genau. Es ist halt, ja, Audiotechnik ist generell immer so ein bisschen das Problem, ne? Also was ist Schall und wie arbeitest du diesen Kram so ein bisschen ab, technisch eben? Und was Georg ja auch immer mal so gesagt hat, ja, gibt uns Feedback, wenn jetzt wir irgendwas schief läuft oder sowas, oder ihr merkt irgendwie, das klingt ein bisschen blöd, weil die müssen halt ihre Programmierung immer wieder neu testen, ja, also wenn du jetzt irgendwelche Software-Plugins oder sowas kaufst, okay, dann kosten die natürlich auch sehr, sehr häufig viel Geld, und es liegt nicht daran, weil die jetzt ganz tolle 3D-Sachen programmieren können, sondern weil die das sehr, sehr häufig testen müssen und das eben sehr, sehr viel Zeit benötigt, um auf eine bestimmte Qualität zu kommen. Und ich denke mal, bei Auphonic kann ich mir schon gut vorstellen, dass es immer mal so ein paar kleinere Abweichungen gibt.
Gut, aber eben klein, wie du sagst.
Klein, ja.
Für das Mensch, also normale menschliche Ohr, wirklich hörbar oder eben nicht wirklich? Also nicht, wie sagt man, nicht Leute wie du, die besonders tonaffin sind.
Na, ich würde sagen, so von der breiten Masse ist das jetzt nicht zu hören.
Gut, also vernachlässigbar in dem Sinn.
Mhm.
Gut, haben wir noch mehr Feedback, Rico?
Ja, es gab noch Jonathan von Voyagecast, der hat sich bedankt für die Erwähnung. Das war dein Highlight von letzter Woche.
Genau, schön. Das ist doch immer schön, wenn man Feedback bekommt.
Die Franzosen waren das, nicht? Oder?
Das war der welsche Podcast, genau, der französisch sprechende Schweizer Podcast.
Sag nicht Franzosen, sonst ist er beleidigt.
Genau.
Pardon.
Also, dann würde ich sagen, gehen wir zu unseren Themen über. Da hat zum einen zuerst der Rico ein Thema mit drin. Da geht es auch wieder um den Jan, der vorher noch Feedback gegeben hat.
Ja, also nur indirekt geht es um Jan. Jan hat das entdeckt und uns empfohlen oder uns näher gebracht. Er hat das auf seinem Blog geschrieben. Sein Blog heißt Designerbrief. Dann gibt es ein Kickstarter-Projekt, das nennt sich The Podcaster Movement 2014. Und da hat ein Dean Franks Geld gesammelt für einen Podcaster-Kongress. Der soll am 16. und 17. August in Dallas stattfinden. Speziell ist natürlich, ja, dass man für so ein Event so Geld sammelt. Ist jetzt nichts Neues, aber für Podcast-Event ist das wahrscheinlich das erste Mal. Interessant war vor allem, dass er hat sich irgendwo so etwas um die 11.000 US-Dollar vorgenommen und ist jetzt aktueller Stand bei 26.228 US-Dollar, also weit übertroffen. Und das scheint doch ein gewisses Bedürfnis da zu sein, dass man das so macht. Und Jan hat sich natürlich dann überlegt, ja gut, brauchen wir sowas auch? Weil er hat natürlich recht, an und für sich findet nicht wirklich eine Konferenz statt. Jetzt werden alle sagen, ja, es gibt doch den Podlove-Podcast und so weiter und so fort. Ja, klar. Aber die Idee dahinter, hinter dem Podlove-Podcaster-Workshop, ist ja eigentlich etwas anderes, sondern dort geht es eigentlich ursprünglich um die Idee, den Podlove-Projekt oder das Podlove-Projekt zu fördern und zu diskutieren, was es da ist. Das wächst jetzt gerade ein bisschen aus und wird größer. Die Frage ist natürlich, was es da ist. Aber, und klar, wir sind natürlich auch ein Teil von der Republika, also die Podcaster. Aber so einen speziellen Podcaster-Workshop oder Podcaster-Kongress oder so irgendwas gibt es nicht wirklich. Es gab mal die Nische, aber auch das gibt's nicht mehr. Oder, ja, man hat nichts mehr gehört von München. Und darum die Frage, ja, braucht es sowas oder besteht überhaupt kein Bedarf für so eine Konferenz? Oder, ja, soll man so etwas organisieren oder nicht? Was denkt ihr?
Naja, kommt drauf an, was da jetzt überhaupt stattfinden soll. Also sitzen da jetzt ganz viele lustige Leute rum und dübeln sich da irgendwie zu mit Fragen, und alle stehen dann immer noch fragend da und sagen, keine Ahnung.
Jeder hält sich ein Mikrofon vor den Kopf.
Ja,
Ja, das ist eben die Frage, wie soll es sein? Also entweder workshopartig, also im Sinne von Barcamp-artig, wo verschiedenste, also alle irgendwie Vorträge machen und großer Austausch und so. Also ähnlich wie der Potluck-Workshop. Oder natürlich eben klassisch, so auch im Sinn, wie halt ja eine Republika oder sonst was läuft, also mit großen Vorträgen etc. Unter Umständen auch mit Anbieterständen, also dass irgendwie zum Beispiel Thomas kommt und irgendwo die neuesten Mikrofone vorstellt oder irgend sowas. Also es ist natürlich alles überlegenswert. Das ist ja die Frage, wie müsste diese Konferenz sein, dass ihr gehen würdet?
In erster Linie würde ich mal sagen, einfach sehr, sehr viele kluge Köpfe, sage ich mal, die zumindest schon irgendwie in der Entwicklungs- oder in dem Entwicklerbereich mit drin sind und zumindest irgendwie Podcast-affin sind, soweit, dass sie eben Podcast auch hören, einfach damit Verbesserungen stattfinden können.
Aber auch zum Beispiel Randthemen, also dass zum Beispiel irgendein Vortrag über die rechtliche Lage kommen würde im Publizieren von Informationen, so etwas. Also könnte es auch sein, so eben.
Ja, gibt ja sicherlich wahnsinnig viele Themen, die man da durchgehen kann. Also ich war ja vorher mal nicht mehr dabei, und da hast du ja gemeint, da wäre auch mal jemand da gewesen, der mal so sich hingesetzt hat und den Leuten auch mal erklärt hat, wie man hier so einen Mixer mal so richtig einstellt und so weiter. Ich glaube, das sind ganz viele wichtige Dinge, wo die Leute einfach sich das Zeug kaufen, einfach selber dran rumdaddeln und rumprobieren. Und ich glaube, solche handwerklichen Sachen einfach mal so zu sehen, ja, und das mal beigebracht zu bekommen und Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben, da direkt mal zu fragen oder so. Ich glaube, das ist auf jeden Fall wahnsinnig interessant, auf jeden Fall.
So ein Grundwissen vermitteln quasi.
Ihr stellt euch das eher vor, so eben workshopartig, also wirklich mit Hands-on und ausprobieren und diskutieren und so weiter, oder mehr so vortragsartig? Also so wie die großen Kongresse sind.
Ich wäre auch für Ersteres, weil das große, also kannst nicht so wirklich viele Fragen stellen. Ja, der daddelt da irgendwie sein Zeug runter und bla bla bla. Ich war jetzt ja noch nicht bei diesem Podlove-Workshop irgendwie, aber so habe ich mir das am Anfang so vorgestellt. Ja, Timme steht so da und erzählt so la 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 la, das basteln wir jetzt hier zurecht. Und irgendwann ist mal Schluss so und dann alle Händchenreihe so drumherum und quasseln da nochmal so drum, sondern ich würde es eher schön finden, wenn es so ein bisschen großes Flächengebiet ist und jeder mal mit jedem irgendwie kommunizieren kann. Ich glaube, das braucht die Podcast-Szene mehr als irgendwie Leute, die sich irgendwie oben hinstellen und von oben herab jetzt irgendwie ihr Zeug runterdaddeln, weil das können sie dir auch nebenbei sagen. So.
Ja. Für das kann man auch im Podcast anhören.
Ja, zum Beispiel.
Ja, also, ja, für das muss man nicht an einen Workshop gehen, wenn man nichts ausprobieren kann, wenn man nichts, also für mich jetzt, nicht irgendwie mitreden oder kurz gewisse, ja, ein bisschen Austausch stattfinden lässt.
Aber ihr seid der Meinung, wir brauchen das in Europa. Und wenn das so etwas organisiert werden würde, würdet ihr auch versuchen, hinzugehen.
Ja. War das nicht mal ein Grundgedanke vom Podunion, was du gehabt hast bei unserem allerersten Treffen?
Ja, klar, aber dort ist ja jetzt
vieles anders geworden.
Ob wir je irgendwie soweit so schlagkräftig sind, dass wir so etwas angehen können, ist natürlich eine andere Frage, weil das ist natürlich ein Riesenaufwand, so etwas zu organisieren.
Definitiv, ja.
Da wir schon viel zu wenig lokale Events organisieren können, weil uns da schon die Arbeitskräfte fehlen, verschweige denn etwas Europäisches. Also. Aber ja, also es ist nicht die Frage, wer es organisiert. Also ich denke auch Jan hätte da sehr viel Erfahrung damit. Tim hätte natürlich sehr viel Erfahrung damit. Aber darum finde ich, das ist eher eine zweitrangige Frage, wer es dann macht. Die Frage ist, besteht auch wirklich der Bedarf? Weil, ja, also ich weiß einfach für Kongresse, die ich organisiert habe, das ist so ein halbes Jahr massivster Aufwand. Und wenn dann niemand kommt, ist das ein relativer Frust.
Also ich denke, Bedarf, da werden alle Ja sagen. Ob sie dann wirklich kommen, ist die andere Frage.
Also darum einfach auch der Aufruf, gebt doch mal Feedback. Wie müsste ein Kongress aussehen, wo ihr auch bereit seid, hinzugehen? Und hinzugehen meine ich, wenn wir es irgendwo in Europa haben, nicht vor der Haustüre, sondern wo ihr auch irgendwo so 400-500 Kilometer reisen würdet dafür.
Und was das kosten dürfte, vielleicht auch noch so.
Ist natürlich immer die Frage, also der Eintritt bei einem solchen Kongress ist natürlich dann nicht unbedingt der große Faktor, sondern die Reiserei und Unterkunft und so weiter. Und das kannst du natürlich schlecht steuern.
Das ist dann wieder individuell, genau.
Aber würde mich einfach interessieren, wie da das Feedback ist oder ob die Leute finden, nee, das reicht uns, Republika und so weiter.
Naja, vielleicht macht auch der Ort irgendwie mal Sinn, irgendwie zu ändern.
Du meinst nicht immer Berlin?
Ja, also ich bin jetzt gar nicht so gegen Berlin, muss ich sagen, aber ich habe immer sehr, sehr viele Leute, mit denen ich jetzt so kommuniziere, die sagen, scheiß Berlin, da habe ich keine Lust. Ja, also das Problem ist eben Hotels und so, und die sind meistens im Sommer irgendwie so auch relativ schnell ausgebucht oder so. Und
ja, ist natürlich immer ein Problem, wenn du das immer an einem anderen Ort machst, weil die Location zu finden für etwas Größeres, und wenn das gesamteuropäisch ist, ist nicht ganz einfach. Aber ich würde es natürlich auch lustig finden.
Ja, das ist richtig, ja.
Spannend, wenn das überall mal anders stattfinden würde, weil gerade wenn wir über Europa reden, reden wir halt wirklich über Europa, also nicht nur über den deutschsprachigen Raum, sondern...
Ja, eben.
Ja, dass man es halt auch mal in Paris machen würde oder sowas, also die Verbindung eben auch mal da suchen würde, weil die Franzosen haben eine extrem aktive Podcast-Szene, die mal ein bisschen kennenzulernen, was da so abläuft. Oder auch Spanien hat eine total spannende Podcast-Szene. Das wäre auch total lustig, das mal anzusehen.
Ja, eben. Also wenn wir eben wirklich auf dieser europäischen Ebene sind, dann glaube ich, ist Berlin, auch wenn die Berliner jetzt wahrscheinlich sagen, wie kannst du das nur sagen, aber ich glaube, da ist Berlin eher auch so ein bisschen, kann man mal machen, aber da findet zu viel statt, sage ich mal. Es wäre auch schöner, wenn mal auch andere Leute mit hinzukommen.
Gut, auch da natürlich gerne Feedback von unseren Hörern, was sie davon halten würden, wenn das mal nicht in Berlin wäre, sondern in Barcelona, Paris, was war noch?
Ja, jede große Stadt.
Zürich.
Die kleinste der großen.
Dann würde ich sagen, gehen wir doch zum nächsten Thema, womit wir auch wieder in Berlin sind.
Ja, und auch wieder bei Kongress und Workshop und so weiter und so fort. Der Podlaufer Podcaster Workshop, jetzt kann man sich anmelden. Und Tim bittet die Leute, so schnell wie möglich sich anzumelden, wenigstens die Leute, die wissen, dass sie sicher kommen. Weil die Frage ist, wie viele kommen? Alle, die letztes Mal dabei waren, wissen, die Räumlichkeiten, wo das Ganze stattfindet, die sind zwar optimal, aber von der Dimension her nicht riesig. Also das heißt, so alles, was über zwischen 50 und, also alles, was über 50 bis 60 Leute drüber geht, dann wird's eng und dann wird's mühsam. Und jetzt hat Tim noch organisieren können, dass es unter Umständen auch möglich wäre, bei der Wikimedia Deutschland das Ganze zu machen. Die haben wesentlich größere Räume. Da könnte man, wenn bis zu 100 Leute das Ganze machen. Nur er sollte natürlich jetzt das Ganze organisieren und so weiter. Und für das müsste man wissen, wer jetzt kommt. Das ist das eine. Den Link, wie man sich anmeldet und so weiter, findet ihr bei uns auf der Homepage, für die das noch nicht mitbekommen haben. Jetzt gibt es aber noch ein anderes Problem. Das Ganze findet ja am 3. und 4. Mai statt. Nämlich eine Woche vor der Republika. Jetzt, am 1. Mai haben ja alle frei. Und jetzt haben ganz viele Leute natürlich die Brücke geschlagen und haben gerade das ganze Wochenende, also vom 1. bis und mit Wochenende, freigenommen. Das führt da dazu, dass scheinbar Berlin ein unheimlich gutes Reiseziel ist. Und es geht schon herum, dass es jetzt bereits größere Schwierigkeiten gibt, Hotelzimmer zu finden. Also gerade läuft der Twitter da bei mir vorbei und Christian sucht hängeringend, also Christian von der Hörsuppe hängeringend nach Unterkünften und bekommt überall nur Absagen. Also Leute, wenn ihr an den Podcaster-Workshop gehen wollt, kümmert euch schnell darum und sucht vor allem bereits jetzt eine Unterkunft.
Dann würde ich doch sagen, gehen wir zum nächsten Thema über. Das wäre ein kleines Interview, das du, Rico, geführt hast, weil da Lars Reinicke heute Abend keine Zeit hatte, für hier live vorbeizukommen, hast du ein kleines Interview mit ihm geführt.
Ja, vor der Sendung habe ich mich mit ihm getroffen und wir haben das kurz voraufgenommen. Er ist Stadtrat von Hameln und ist von dem her zeitlich sehr eingebunden und konnte deshalb nicht live dabei sein. Es geht dort um das Projekt Audiozeug. Audiozeug ist ein, wie soll man das sagen, Inseratedienst für Audio-Hardware-Dienstleistungen etc. Und er erklärt im Interview kurz und knapp, was er sich dabei gedacht hat und was das Ganze soll.
Dann würde ich sagen, spielen wir das kurz mal ab.
Also Lars, du bist der Creator oder du bist die Person, die hinter Audiozeugs steht.
So ist es.
Wie kamst du auf die Idee, so einen Marktplatz für Audiozeugs zu machen?
Das kam so ein bisschen aus einer persönlichen Motivation heraus. Und zwar, ich hatte einfach so ein bisschen Audiozeugs zu verkaufen oder trug mich so mit dem Gedanken daran. Und ja, es war, wie das so ist, im Laufe der Jahre sammelt sich ja so das ein oder andere an.
Wir sammeln doch alle. Wir wollen das doch nicht loswerden, oder? Oder hast du so viel?
Naja, so viel ist es nicht. Also ich habe irgendwann angefangen mit dem Podcasten auf meinem Notebook damals einfach in dieses eingebaute Mikrofon reingequatscht. Mhm. Die Aufnahmequalität ist dann entsprechend. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so naja, okay, jetzt muss es ein bisschen besser werden. Und habe mir dann mal so einen Zoom H2N gekauft.
Okay.
Naja, das hatte ich auch nach wie vor noch und das benutze ich auch hin und wieder mal. Und dann ist es noch mehr geworden und dann ist dann auch so ein ganzes Rack-System geworden und so weiter und so weiter. Und irgendwann hatte ich dann gesagt, so naja, okay, ich will mal ein Aufnahmegerät haben, wo ich dann auch mal Mikrofone dran schließen kann. Und ja, das ist halt so der typische Use Case, so das Ding ersetzt dann praktisch ersatzlos das alte Zoom H2N. So, was mache ich jetzt damit? Und ich habe immer so ein bisschen so mit mir gehadert, wo verkaufe ich das dann? Natürlich kann ich es bei eBay verkaufen, aber naja, wer braucht schon, also außer Musiker, jetzt ein Aufnahmegerät? Ich hatte auch immer so ein bisschen so die Befürchtung, dann landet das alles so zwischen lauter, was weiß ich, Schallplattenspielern und Bassreflexboxen und sowas. Und ja, irgendwie fand ich es dafür zu schade. Und dann dachte ich mir mal, naja gut, dann baue ich mal irgendeine Seite, wo man sowas verkaufen kann oder auch suchen kann, wenn man denn möchte. Und hat dann auch gleich wirklich die richtigen Ansprechpartner unter sich. Also wenn mich jemand jetzt fragt, so naja, ne, ich möchte gerne anfangen mit Podcasten, was kann ich denn mit diesem Gerät machen? Dann kann ich ihm das auch wirklich konkret beantworten. Was anderes wäre es jetzt, wenn das bei eBay verkaufen oder kaufen würde. Ja, dann wüsste derjenige das vielleicht nicht, ob man damit jetzt auch anständig podcasten kann.
Wie lange podcastest du denn schon?
Angefangen 2010. Da kamen so die ersten Folgen rumgelabert. Das war da halt noch so sehr dilettantisch mit Notebook und reinlabern. Das erste Mal mit einigermaßen vernünftiger Audio-Hardware, also vernünftiges Mikrofon, eben die Zoom H2N, das war 2012.
Also du hast mit Rumgelaber angefangen. Rumgelaber ist doch der Podcast, den es ums Rumtrinken geht und wo sehr viel geflucht wird. Oder ist das ein Irrtum?
Also das mit dem Rumtrinken war mal so eine Idee. Ich habe das zusammen mit dem Torben Friedrich gemacht. Wir waren zusammen auf der Republika 2010 in Berlin. Und ja, wir waren beide piratenaffin und sind es nach wie vor. Ja, so kam das dann, dass wir gesagt haben, komm, wir müssen auch mal einen Podcast machen. Ja, dann haben wir uns dann den Kopf zerbrochen, wie nennen wir das Ding denn? Und dann haben wir gedacht, so, ja, wir machen folgende Regel. Immer wenn einer eine doofe Phrase ins Mikrofon reinlabert, dann muss er einen Rum auf Ex trinken. Und das haben wir zwei Aufnahmen lang durchgehalten und dann haben wir es gelassen.
Stelle ich mir jetzt sehr gefährlich vor. Aber daneben machst du noch diesen 2 Zentiliter Rumgelaber.
Ja, den mache ich erst seit kurzem. Das ist so durch verschiedene private Projekte und sowas. Ist es so, dass das Rumgelaber ist ja so ein Dialog-Podcast. Das heißt, ich brauche immer jemanden, mit dem ich mich unterhalte. Ja, das ist immer ein bisschen Vorlauf, ne? Ich muss dann Themen vorbereiten und mich dann ein bisschen drauf einstellen und so. Und eigentlich wollte ich häufiger wieder podcasten. Vielleicht doch mal, will ich so einmal die Woche was machen oder dann eben auch unabhängig sein. Ich habe dann den Podcast Radio Bastard entdeckt. Der macht auch sowas. Nur sehr viel länger schon und sehr viel konsequenter bisher als ich. Und dann dachte ich so, naja gut, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Dann mache ich jetzt auch einen Solo-Podcast sozusagen und quatsch einfach mal so alle 3-4 Tage ins Mikrofon, was mir so durch den Kopf geht. Naja, und als Ableitung von Rum habe ich dann einfach gedacht, so, dann mache ich dann irgendwie 2 Zentiliter, 2 Cl und ja, passt ganz gut so in dieses ganze Konzept da rein.
Also ich habe deinen Audioblog angehört und auch deinen Blog gesehen. Also ich muss dich einfach fragen, da ich auch Pirat bin, du bist momentan mit dem Pirat nicht ganz so glücklich.
Nee.
Lese ich das richtig aus deiner Schlau?
Stimmt, ja, das kann man so sehen. Ich bin immer wieder mal nicht glücklich mit den Piraten. Aber ich glaube, das geht jedem so, der in irgendeiner Partei politisch aktiv ist. Ich trenne das so gut ich kann. Ich bin zugleich Kommunalpolitiker. Also ich bin hier bei uns in Hameln, bin ich im Stadtrat. Ich komme mit meinem Fraktionskollegen aus den Linken hervorragend zurecht. Und auch mit meinem gesamten anderen Piraten aus dem Kreisverband, das funktioniert wunderbar. Also deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum ich immer wieder, wenn ich über das Austreten nachdenke, daran gehindert werde.
Du bist als Pirat im Stadtrat drin?
Genau.
Prominent?
Naja, Gott, 58.000 Einwohnerstadt, das ist...
Ja, aber es gibt nicht allzu viele Piratenstadträte.
Ja, das stimmt. Ja, ich bin schon lange irgendwie politisch aktiv gewesen. Ich war früher auch mal in der SPD. Und daher kenne ich da auch noch einige von und sowas. Man nähert sich so an und ich glaube, wir kriegen das ganz gut auf die Reihe. Aber wie gesagt, womit ich immer unzufriedener werde, das geht glaube ich allen so, das sind halt die Bundespiraten oder die Bundesebene sozusagen. Also ich sag mal so, wenn man so auf das ganze Bild der bundesdeutschen Piraten so drauf guckt. Das Ganze gliedert sich ja dann noch ein bisschen auf in die einzelnen Landesverbände und da gibt es dann eben auch große Richtungsunterschiede. Ich habe jetzt meinen Landesverband gewechselt, das geht ja bei den Piraten, und habe mich jetzt den Berliner Piraten angeschlossen, weil ich...
Weil du Christoph Lauer magst.
Nö, nee. Wir kennen uns kaum. Also wir folgen uns gegenseitig, ich weiß gar nicht, ob er mir noch folgt auf Twitter, aber naja, wir haben auch schon mal einen Wodka zusammen getrunken, das weiß er wahrscheinlich nur nicht mehr.
Und kein Rum?
Nee, dieses Rum-Klischee ist wahrscheinlich irgendwann auch durch. Es geht mir nicht um Einzelpersonen, es geht einfach grundsätzlich darum, dass ich den Berliner Landesverband wirklich so für den progressivsten halte. Das, was andere Landesverbände machen, ohne da jetzt irgendwie mit dem Finger drauf zu zeigen, ist mir sehr träge und zäh und rückwärtsgewandt und manchmal auch ein bisschen mutlos. Und da habe ich so manchmal den Eindruck, so, dass die Berliner so einer von den Landesverbänden ist, die einfach mal machen und hinterher dann gucken, ob es vielleicht auch schief gegangen ist und dann guckt man halt, wie man es dann zukünftig korrigiert. Aber wir sind halt ein bisschen mutiger, was Dinge angeht so, und das gefällt mir ganz gut.
Über die Piraten könnten wir wahrscheinlich noch lange diskutieren, wäre auch sehr spannend, aber wir wollen ja keinen Piraten-Podcast machen, sondern wieder zurück zu der Webseite Audiozeug. Also das ist eben so ein Marktplatz, wo man Audiozeugs anbieten kann. Können denn da nur Podcaster Audiozeugs anbieten?
Ich überprüfe das nicht. Ich würde schon mal komisch gucken, wenn jetzt einer anfangen würde, da Autoradio-Zubehör oder sowas da reinzupacken oder irgendwelche Schallplatten oder sowas. Aber ansonsten, alles, was so einigermaßen mit Podcasting zu tun hat, das kann da ruhig rein. Also ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, da ist jetzt auch so ein Videomikrofon mit drin. Das habe ich dann auch kein Problem mit. Also es sollte halt dann schon irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehen.
Wie sieht es mit den Kosten aus? Kostet mich als Anbieter das Ganze was?
Nee, das Ganze ist komplett kostenlos.
Also sowohl für den Anbieter wie für den Verkäufer kostet das gar nichts.
Ja, ist eine reine Vermittlungsplattform. Das heißt, wer da was kaufen möchte, der guckt einfach rein, ob es da was Interessantes gibt. Und wer was verkaufen möchte, der kann es da einfach zusätzlich mit reinstellen zu den ganzen anderen, wo man es eh noch reinstellen kann. Also viele vermarkten ja einfach über Twitter oder app.net oder Facebook ihre Sachen, die sie halt so privat loswerden wollen. Können es jetzt zusätzlich auch noch da rein tun. Das Ganze kostet mich nichts. Ich habe ja sowieso einen eigenen Server. Naja, das war halt mal so ein Nachmittag Arbeit, das da aufzusetzen. Das ist es dann auch schon. Also die Domain kostet 5 € im Jahr. Ja, das läuft so nebenher.
Aber du musst doch irgendwo ein bisschen kontrollieren, wer da was eingibt und so weiter und so fort.
Ich werde darüber benachrichtigt, wenn sich ein neuer Benutzer anmeldet. Da sehe ich dann schon, ob das irgendwelche offensichtlichen Spam-Server sind. Das sind so diese typischen Server, die irgendwie auf lauter Ziffern bestehen. Ist dann schon ziemlich deutlich. Und dann gucke ich natürlich, ob da irgendwelche Anzeigen drin landen, die da nicht reingehören. Und das war's dann aber auch schon. Das ist nicht so aufwendig.
Aber ich habe das richtig verstanden, es ist rein für Hardware.
Nee, nicht unbedingt. Also wer da Dienstleistungen sucht oder anbieten kann, der kann das dort auch tun. Es gibt ja Leute, die können zum Beispiel so wie ich keine Logos designen oder sind keine Komponisten oder so. Und vielleicht sucht der ein oder andere noch so ein Soundlogo oder ein Intro oder sowas in der Art. Und dann könnte er das dort auch da anbieten beziehungsweise ja in ein Gesuch aufgeben.
Was muss ich denn tun? Also wenn ich jetzt irgendwo so mein Gerät da habe und das loswerden will, kannst du mir mal beschreiben, wie das so abläuft?
Ja, es gibt oben rechts gibt's einen Knopf Anzeige gratis veröffentlichen. Da klickt man einfach drauf und wenn man noch kein Benutzerkonto hat, dann registriert man sich da kurz mit E-Mail-Adresse und Passwort, kriegt dann halt so eine typische Bestätigungs-Mail und dann kann es auch schon losgehen. Dann kann man halt seinen Artikel beschreiben, das in eine Kategorie reinpacken, noch 3 Fotos maximal hochladen und das war's dann auch schon.
Zum ersten Teil natürlich als Beratsaufer deine Frage, Registrierung. Was willst du da alles wissen? Und wohin gehen diese Daten?
Die landen ausschließlich auf meinem Server. Ich mache da auch keine Statistiksoftware drunter oder so, weil es mich interessiert mich nicht. Es ist einfach Benutzername und Passwort, muss man sich anlegen. Und das ist es dann auch.
Also keine Adresse, keine gar nichts?
Nein, eine gültige Mailadresse sollte man schon haben. Sonst kriegt man halt die Bestätigungsnachricht nicht. Aber ansonsten, der Rest ist mir egal.
Eben, also du hast gesagt, so, also ich schreibe einen kleinen Text dazu, werfe irgendwie 1 bis 3 Bilder rein und dann ist das online. Oder wird das von dir noch kontrolliert oder geht das direkt online, wenn ich Save drücke?
Das geht direkt online. Gut, wenn da jetzt irgendwie ganz offensichtlich kriminelles Material hochgeladen wird, also ich sehe ja, welche Anzeigen da online gehen. Es gibt auch einen RSS-Feed, den man abonnieren kann, dann sieht man es auch. Und wenn ich dann irgendwas sehe, was irgendwie zwielichtig ist oder sowas, dann würde ich dann schon mal nachfragen. Aber es ist bisher nicht vorgekommen. Und die Podcaster-Nische ist nun mal eine Nische. Und die Podcaster selber sind ja ein recht umgängliches Völkchen, würde ich mal sagen.
Das möchte ich nicht bestreiten. Wie sieht es aus mit dem Preis? Also kann ich da irgendetwas festlegen? Also wenn ich finde, so meine Zoom H2 für 8.000 Euro, dann kann ich das so eingeben.
Ja, wenn du meinst, dass es damit dafür los wirst, kannst du das tun, ja.
Was passiert, wenn ich es nicht loswerde?
Dann bleibst du darin stehen. Ich habe jetzt noch keine festen Ablaufdaten geplant. Vielleicht ist dann irgendwann mal sinnvoll zu sagen, so nach 3 Monaten wird es erstmal wieder deaktiviert oder so. Aber das ist noch nichts Konkretes.
Denkst du irgendwie auch mal an eine Auktion? Also wenn ich jetzt sage, hey, ich will es einfach loswerden, egal zu welchem Preis?
Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht, aber wenn man das denn möchte, kann man es ja auch reinschreiben. Also der Preis ist kein Pflichtfeld. Man kann auch einfach sagen, so ja, irgendwie komplett Verhandlungssache und der Höchstbietende kriegt es dann. Dann würde es für mich wieder Aufwand bedeuten, wahrscheinlich sowas reinzuprogrammieren. Das ist fertige Software, die ich genommen habe, ist OS-Class. Ich habe ein bisschen gegoogelt, was man da am besten nimmt, was Open Source ist. Und ja, das scheint eine Abwandlung von WordPress zu sein. Und damit komme ich ganz gut zurecht. Deswegen habe ich das genommen. Und ich will da jetzt auch nicht so viel Aufwand reinstecken, dass ich da jetzt noch wirklich aufwendige Zusatzfunktionen da irgendwie reinbastle. Das soll einfach eine Kleinanzeigenbörse für Podcaster sein. Und das ist dann auch gut so.
Wie sieht es aus, wenn ich jetzt, also irgendwer hat Interessen an meinem Zoom H2 für 8.000 Euro? Wie läuft das dann ab?
Immer rechts neben dem Artikel steht dann zuständige Person kontaktieren. Das geht nur dann, wenn man auch ein Benutzerkonto hat. Also damit da nicht irgendwelche Leute da die Verkäufer voll spammen. Muss man auch registriert sein und kann dann einfach direkt eine Frage stellen an den Verkäufer und sagen oder Verkäuferin sagen, hier, für 150 nehme ich's.
Das läuft über ein Formular. Also ich sehe die E-Mail-Adresse nicht oder die Identität des Verkäufers.
Ich sehe halt das, was er eingetragen hat. Ne? Also irgendwie muss man sie ja schon darauf antworten können. Und das läuft dann über E-Mail, das läuft dann also außerhalb der Plattform selber. Das heißt, die E-Mail-Adresse würde dann schon angezeigt werden, ja.
Der sieht dann meine E-Mail-Adresse und nimmt mit mir direkt Kontakt auf und die ganze Verhandlung findet dann so statt.
Genau.
Okay.
Genau.
Aber der Käufer, der muss sich auch registrieren.
Zumindest um die Person zu kontaktieren. Es sei denn natürlich, der Verkäufer selbst schreibt zum Beispiel seine Telefonnummer rein. Dann kann ich direkt anrufen.
Wenn ich registriert bin, sehe ich sonst die E-Mail-Adresse, sonst sehe ich die nicht.
Also wenn ich registriert bin, sehe ich prinzipiell die Mailadresse nicht von dem anderen. Erst wenn ich ihn kontaktiere, dann kriegt er meine und kann sich dann überlegen, ob er darauf antworten möchte oder nicht.
Okay, dann geht die ganze Verhandlung und irgendwann, wenn sich jemand geeinigt hat, dann nehme ich als Verkäufer das Ding halt wieder von der Plattform runter.
Genau, was ich jetzt seit kurzem, was ich da noch reingebaut habe, da muss ich ein bisschen an dem Source Code rumbasteln, dass man das Ganze auch deaktivieren kann, temporär. Also man muss es nicht löschen und kann ja dann sein, der eigentliche Käufer tritt von dem ganzen Ding wieder zurück, hat sich anders überlegt oder so. Dann müsste ich ja alles wieder eintragen. Für diese Zwecke kann man es jetzt auch deaktivieren, temporär. Und dann wird es einfach nur nicht angezeigt. Und dann kann man es mit einem Klick wieder aktivieren, dann ist es wieder drin.
Und der ganze Zahlungsablauf etc., das mache ich alles direkt ab. Also das läuft direkt, wie das bezahlt wird und Versandkosten und alles, was dazugehört.
Wie bei eBay-Kleinanzeigen. Reine Angebotsplattformen, werden keine Zahlungsströme oder sowas generiert. So, das könnte ich auch gar nicht leisten. Also das kann ich weder überwachen, noch kann ich da irgendeine Haftung für übernehmen. So, das Einzige, was ich wirklich machen kann, ist gucken, dass da niemand irgendwas Illegales anbietet. Das kann ich im Rahmen meines gesunden Menschenverstandes tun. Und das ist auch alles, was ich machen kann.
Also ich finde es eine sehr gute Idee, weil ich bin ja auch so jemand, der viel zu viel kauft. Nachher nicht weiß, wohin damit. Jetzt sehe ich allerdings, im jetzigen Zeitpunkt sind 5 Artikel drin.
Ja.
Das ist ein bisschen wenig, oder nicht? An was liegt das?
Ja, das stimmt. Dass ich keine Werbung dafür mache, großartig. Also alles, was ich bisher gemacht habe, ist, ich habe in 2-3 Foren beziehungsweise Communities unterschiedlicher Art gesagt, so hier, es gibt jetzt sowas, vielleicht habt ihr da ja Interesse dran. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Also frisst ja kein Brot. Also wenn es halt nur 5 Artikel sind, sind es halt nur 5. Was ich schon hin und wieder mal mache, ist, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo sehe, so bei app.net oder Twitter, schreibt einer von den Podcastern, die ich so kenne, hier, ich verkaufe Hardware XY, möchte das jemand haben, dann schreibe ich die Person dann schon mal direkt an und frage, hier, kannst du es auch, wenn du möchtest, auch da anbieten. Und das ist auch alles. Wie gesagt, das Ding kann so klein bleiben, wie es ist. Wenn es größer wird, ist okay. Wenn nicht, ist auch okay. Was jetzt ein bisschen losgeht, ist in dieser Podcasting-Szene, dass so jeder versucht, so ein bisschen was beizutragen. Also abseits von seinem eigenen Podcast. So, ne? Die einen programmieren Software dafür. Der nächste hat jetzt zum Beispiel hier die Wiki-Geeks haben ja den Reaper, diese Aufnahmesoftware, ordentlich gepimpt, dass sie gut funktioniert und so. Naja, jeder macht halt so das, was er kann und dachte ich so, naja gut, dann ist mein Beitrag vielleicht, so eine Börse da reinzupacken. Und wenn die halt nur von 5 Leuten benutzt wird, dann ist das eben so. Wir profitieren ja alle von der Arbeit, die sich andere da bisher schon gemacht haben, ohne was dafür bezahlen zu müssen. So. Und das ist dann eben so mein Beitrag, diese Plattform anzubieten. Und na klar, ich meine, Hardware, die ich schon mal gekauft habe, so, die will ich natürlich nicht einfach verschenken. Aber selbst das wäre ja möglich. Ich meine, das die Hardware reinstellen und sagen, hier, wer zuerst kommt, der kriegt es dann.
Ich bin überzeugt, es gibt diverse Podcaster, die finden, hey, tolle Ideen. Was können sie denn sonst noch tun, um dich zu unterstützen, weil sie die Idee gut finden?
Da gibt es gar nicht viel zu tun, eigentlich. Also im Prinzip außer Werbung dafür zu machen. Also, ne, also sie können ja auch Gesuche reinstellen. Also wenn sie jetzt irgendeine Hardware nicht finden, schreiben wir rein, ich suche Hardware, die sich dafür eignet, mit 4 Personen gleichzeitig live zu podcasten. Das könnte man machen. Ansonsten, ja, Unterstützung, wer möchte, kann da unten mal auf den Flatter-Button klicken.
Also da hast du auch nichts dagegen?
Nee. Ja, gut, das sind dann irgendwie mal 20 Cent, die da reinkommen. Das werde ich als Anerkennung und mittlerweile haben da irgendwie schon 5-6 Leute drauf geklickt. Damit sind ja schon die Domainkosten ja praktisch schon wieder drin.
Okay, also du bist schon fast reich.
Ich bin zumindest nicht arm geworden dadurch.
Ich finde das eine tolle Idee. Bin da sehr gespannt, werde das sehr genau beobachten. Wir haben das ja auch bei der Botunion bereits verlinkt. Mhm. Und werden das selbstverständlich auch den Flatter-Konto abonnieren.
Oh, dankeschön.
Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen, die öfters auf dich zukommen, die man vielleicht jetzt gerade mal so noch beantworten könnte, dass du nicht immer die gleichen Fragen beantworten musst?
Grundsätzlich sollten die Leute sich einfach im Klaren sein, dass das eine private Seite ist, wo man sein Zeug anbieten kann um es dann privat auszuhandeln, was man dann kauft oder verkauft. Ne? Also es gibt da auch keine Bewertungsmöglichkeiten oder so oder irgendwelche, was weiß ich, Platin-Kunden oder sowas, sondern es ist wirklich alles von privat an privat.
Ja gut, dann sind wir sehr gespannt. Wir werden wieder auf dich zukommen, mal zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat für einen Zwischenbericht. Und bis jetzt hoffen wir, dass möglichst viel von unseren Hörern jetzt auf diese Plattform gehen und da alles eingeben, was sie herumstehen haben oder eben auch die ganzen Gesuche etc. eingeben.
Ja, dankeschön.
Also nochmal herzlichen Dank an Lars für das interessante Interview. Habt ihr das Ganze schon euch schon genauer angesehen?
MC? Ja, es ist jetzt noch nicht so viel drin. So, es ist sehr, sehr gelb, kann man sagen.
Ist doch schönes Gelb. Nee, und das geht's ja nicht. Würdest du dein Audiozeugs, also findest du die Idee, Audiozeugs so loszuwerden? Weil du bist doch sicher auch jemand, der ganz viel herumstehen hat. Und natürlich 1000 neue Dinge möchte.
Mit dem ganz viel Zeug rumstehen, das stimmt wohl, aber es ist jetzt irgendwie schwer, das irgendwo loszuwerden, weil das dann nicht mehr so ganz transportabel ist. Aber für die Podcast-Szene, na klar, irgendwie, man muss ja den ganzen Kram nicht wegschmeißen, so wenn das noch funktioniert. Und vor allen Dingen für Audio-Anfänger, also für Podcast-Anfänger, die mit Audio irgendwie zu tun haben, lohnt es sich sicherlich irgendwo mal mit solchen Sachen zu beschäftigen, wo man sowas vielleicht auch nochmal billiger herbekommt oder zumindest auch von einem Podcaster, wo man auch weiß, ach, das hat er auch mal genutzt so und man kauft nicht irgendwie sinnlosen Firlefanz, wenn man sowieso vielleicht am Anfang noch gar keine Ahnung hat. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee so, ja klar.
Genau, in den meisten Fällen ist es ja so, dass man sich weiterentwickelt und etwas Neueres kauft und dann eben die alten Gerätschaften herumliegen.
Ja, eben.
Und dann ist es auch eben das von Podcaster für Podcaster, so wie ich ja verstehe, ist dann auch Zeugs, was für Podcasten geeignet ist in den meisten Fällen. Denke ich doch mal schwer.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich fand's spannend, weil ich habe aktuell genau das, also Problem, ich habe eine Menge Gadgets. Aktuell sind es, glaube ich, 6 Bananenkisten, die ich habe, die ich nicht mehr brauche und die ich auf immer noch einen Weg suche, wie ich die relativ einfach veräußern kann.
Die Bananenkisten.
Die Bananenkisten mit Inhalt.
Du verkaufst Audiozeugs per Kilo.
Ich verkaufe sie per Kilo. Schnitt, so, wie sagt man, Schnittmuster, genau. Ich hätte gern 3,5 Kilo. Nee, Quatsch. Ganz unterschiedliches Hardwarezeugs, halt alles, was wir auf unseren verschiedenen Blogs getestet und haben und das einfach nicht mehr im täglichen Gebrauch ist und das bringt's nicht, wenn ich so viel, wie es halt mit dem Umzug ist, dann misst man ein bisschen aus. Und da habe ich jetzt mal eines meiner, von meinem Biodynamics Kopfhörer habe ich so einen Mikrofonaufsatz, welcher eben zum Podcasten geeignet ist. Und den habe ich jetzt da mal reingestellt. Und musste da feststellen, dass wir Schweizer ausgegrenzt werden.
Was?
Ja.
Gottes Willen.
Ganz schlimm. Nee, ich wollte mich da anmelden. Ich habe es auch unten ins Inserat reingeschrieben. Wollte mich anmelden und dann konnte man Adresse, alles eintragen. Und beim Land gibt es so ein List of Value Feld, habe ich geöffnet und da stand drin Deutschland. Also ich nehme an, das wird er noch ergänzen oder sonst bleibt es dann halt eine deutsche, begrenzt auf die deutsche Plattform oder auf das Deutschland.
Da müssen wir eine Konkurrenz aufmachen.
Definitiv, sofort. Bei mir steht jetzt auf jeden Fall Standort Etziken, Solothurn, Deutschland. Ist ein bisschen verwirrend, aber ja. Sollte man nicht bei Google eingeben oder bei Google Maps oder wo auch immer, anderen Map-Diensten.
Aber ich glaube, das ist doch auch gar nicht so wichtig jetzt, oder?
Ich habe es hingeschrieben, weil bei mir ist so, dass wenn das jemand aus Deutschland kauft, ich das nicht über die Grenze schicke. Ach so, zum einen wegen Zoll, zum anderen wegen den extrem hohen Porto-Preisen. Wir gehen alle 1,5-2 Monate mal über die Grenze, habe da ein Postfach und dann gebe ich es da auf. Deshalb habe ich es reingeschrieben, dass das ein bisschen länger dauern kann, so ein Versand. Dafür günstiger, genau. Ja, ich schicke es auch anders, aber dann muss der Gegenüber einfach wissen, dass Zoll kommen kann und Porto, glaube ich.
Ist das bei benutzten Geräten auch so?
du müsstest ja die Rechnung beilegen und all das Zeugs, glaube ich. Mhm. Ich weiß es nicht.
Ja, wenn halt nichts drin ist, wird automatisch pauschal erstmal 19% Mehrwertsteuer sowieso nochmal drauf geknallt, obwohl du halt das schon bezahlt hast letzten Endes. Und dann wird aus einem festgelegten Katalog, wird dann eben halt Grundkosten eben errechnet plus die 19% Mehrwertsteuer und dann die Zollgebühren.
Ja, wenn ich jetzt nicht bei Audiozeug, sondern wenn ich jetzt ganz normal, ich finde, hey, ich habe hier was vorig und ich schicke dir das MC. Mhm. Und dann kannst du nicht noch von vornherein Zoll darauf berechnen, wenn es irgendwo alt ist oder irgend sowas.
Also
es müsste auf alles Zoll berechnet werden. Das ist richtig. Das kann ja ein Geschenk sein.
Nicht ganz so. Also wenn du es gibt festgelegte Werte, was du als Geschenk in einem bestimmten Wertezustand eben bekommen kannst oder zollfrei rübernehmen kannst.
Ich kann dir auch ein Ferrari schenken.
Und dann musst du Zoll darauf zahlen.
Definitiv, ja. Also, ich kann es dir nicht ganz genau sagen, weil eben...
Ich will jetzt auch nicht lügen. Ich glaube, irgendwas bei 1400 Euro, alles, was da drüber lag oder sowas, war mir irgendwie so noch im Kopf, musste auf jeden Fall irgendwas zahlen. Aber ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr.
Aber wir hatten es schon bei kleineren Mengen, dass das Gegenüberliegende, also dass der Empfänger dann bezahlen durfte.
Ja, sobald es neu ist, sehe ich das absolut
nicht. Nee, nicht neu, nein, gebraucht.
Aber gebraucht, gebraucht finde ja. ich.
Eben, aber ich kenne mich da nicht aus. Ich bekomme zwar viele Pakete, ich versende relativ wenig bis anhin und eben deshalb war mir das immer ein bisschen zu aufwendig und bin eben gespannt, weil wenn das eine Möglichkeit ist, wenn da Leute haben, ich habe noch einiges, auch eben Audiozeugs, das ich veräußern möchte und wenn da irgendwas geht, dann stelle ich das gerne da ein. Weil eben, es bringt nichts, wenn bei mir das ganze Zeugs im Schrank rumsteht, dann lieber jemand, der beginnt mit Podcasten, irgendwie etwas dann günstiger hat.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und ich werde da vermehrt reinschauen und versuchen, nicht alles aufzukaufen.
Ich werde es so machen, dass ich nur dann raufgehe, wenn ich was einstelle, weil sonst wird es zu teuer. Weil ich habe da jetzt schon so mit einem FireWire-USB-Interface ein bisschen geliebäugelt, aber schließen hier diese Seite. Nee. Weg. Gehen wir doch zum nächsten Thema.
Ja, aber vielleicht noch, wenn irgendjemand mal ein paar Infos dazu hat und sich da ganz genau auskennt, wie das überhaupt so ist hier mit den ganzen Steuergeschichten und Tralala und Zollgebühren und diesen ganzen Unfug, der kann sich ja mal melden bei uns in den Kommentaren dazu.
Genau, es ist ja vor allem speziell Deutschland, Schweiz, Schweiz, Deutschland oder generell einfach, wenn die Schweiz ins Spiel kommt, wenn es innerhalb der EU ist, ist ja das Ganze eh noch anders. Ja. Oder einfacher, besser gesagt. Ein Podcast braucht unsere Hilfe. Also nicht direkt unsere, aber wir helfen Ihnen, Rico.
Ja. Wir reden vom Murrstrom-Podcast. Haben wahrscheinlich die wenigsten davon gehört. Ich auf jeden Fall bis vor kurzem überhaupt noch nicht. Darüber gestoßen bin ich, weil wir hatten ja letztes Mal Georg von Auphonic zu Gast und da hat er plötzlich getwittert, dass er auch ein Interview gemacht hat, eben bei diesem Murrstrom-Podcast. Das ist ein Podcast aus Graz und die zwei haben sich so vorgenommen, also Stefan und Marc, so die Prominenz, in Anführungs- und Schlusszeichen, von Graz vor das Mikrofon zu holen, mit ihnen ein Gespräch zu machen. Und darum sind sie auch auf Georg gekommen und haben da ein sehr angenehmes, sehr schönes Interview gemacht mit ihm. Ja, ich habe jetzt so ziemlich alle Interviews schon mal gehört, die Georg gemacht hat. Und Georg hat viele Interviews gegeben. Aber das war wirklich ein sehr angenehmes, also wirklich hörenswertes Interview. Und darum bin ich da drauf gekommen und habe mir gleich alle Folgen angehört. Und dann gibt es noch wesentlich mehr spannende Folgen. Also sehr hörenswert das Ganze. Sie brauchen allerdings Hilfe, weil, jetzt muss ich aufpassen, war das Marc oder Stefan? Einer von beiden auf jeden Fall geht für ein Jahr nach Berlin.
Bei Marc soll man sich melden, dann nehme ich an, wer ist der andere?
Dann wird das in dem Fall der Stefan sein, der nach Berlin geht. Und hat sich auch groß verabschiedet vom Podcast. Mir war das jetzt nicht ganz klar, wieso, dass er sich verabschiedet. Haben die zwei Hübschen denn noch nie etwas von Pottwege gehört? Könnte man doch auch so machen. Aber, I don't know. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Ganze weitergeht, weil die zwei haben wirklich Talent, mit den Interviewgästen zu sprechen und eine sehr angenehme Art. Und ich hoffe schwer, dass es da weitergeht mit dem Ganzen. Also wer irgendwie so Aufruf an alle Österreicher, ihr Lust habt zu podcasten, meldet euch doch mal bei Marc. Und für alle anderen, hört euch unbedingt mal die Folgen an.
Auf jeden Fall.
Danke für den Hinweis. Genau. Dann ist das ja fast auch schon ein bisschen ein Highlight. Sehe ich das richtig?
Ja, weil es einfach ein Hilfeaufruf ist, habe ich den nicht zu Highlights genommen.
Nicht in die Highlights aufgenommen, genau. Gut. Dann würde ich aber sagen, gehen wir gleich zu den Highlights über. Und da werde ich gleich beginnen. Ich habe einen Podcast entdeckt, mehr oder weniger über Zufall eigentlich, über Twitter war das, so viel ich es noch in Erinnerung habe, die Hoppe Show. Sagt euch das etwas, MC?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Gut, kanntest du den schon länger?
Oder? Ich kenne den Kollegen, der das da macht, ja, ist auch schon relativ alt, ich glaube 2004 bis 2005, der hat irgendwie, ich glaube ein Jahr später angefangen als meine Wenigkeit selber und ist ja auch in iTunes immer mal ganz gut
gelistet.
Ja, eben.
Ja. Genau, ja, es wird auch als Urgestein bezeichnet, 2005 bis 2014 steht unten, genau, im Footer drin vom Blog. Was mir vor allem gefallen hat an der Seite, ist nicht mal unbedingt vom Inhaltlichen. Es ist ja, wie kann man das beschreiben, als Personal-Podcast?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Genau. Mir ist einfach aufgefallen, der Aufbau der Seite mit dem Header, wo gerade die aktuellste Folge mit drin ist, wo man abspielen kann. Und auch, dass das Ganze extrem gut umgesetzt ist, was Responsive Design, also auf dem Smartphone und so weiter. Und er hat so ein sogenanntes, wie nennt er das, Deluxe-Abo, wo man sich das Archiv von ihm kaufen kann, quasi für 90 Tage. Und man kann selber entscheiden, ob man 5, 15 oder 25 Euro einem das wert ist.
Ja, also ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau, wie er es gemacht hat, wer die Sendung vielleicht noch nicht gehört hat. Ihm ging es da mal relativ schlecht so auch und musste sich dann eben irgendwas suchen, in Sachen, wie verdient man so sein Geld. Und soweit ich weiß, gibt's öffentliche Podcasts und er macht nochmal Spezialsendung und wer die dann eben haben möchte, wer da nicht genug von ihm bekommt, der kann da ein bisschen Geld hinschmeißen und dann bekommt er da sogenannte Deluxe-Sendungen. Tja.
Genau. Und das hat mir eben auch, also entweder ist er selber grafisch sehr begabt oder kennt jemanden, der das für ihn macht. Zum Beispiel das Deluxe-Abo wird quasi mit einer so wie eine Chips-Tüte beworben und so weiter. Es hat so ein paar coole Logos und Dings mit drin, finde ich.
Man, auf jeden Fall man sieht auch noch von der Webseite, also das muss ich ja mal so ein bisschen. Also Podcast war ja früher etwas ganz anderes und wurde auch ganz anders irgendwie fasziniert und dargestellt. Also alles, was nach 2005 erstmal so angefangen hat, ich glaube, die haben gar nicht so wirklich verstanden, was Podcast ist. Und es wird anders verstanden heutzutage als damals. Und man sieht der Webseite heute noch an oder jetzt an, dass es wirklich nur um diese einzelne Sendung geht. Ja, das hat noch so ein bisschen Old-Touch-Feeling, wie der Podcast oder das Podcasting auch so ein bisschen entstanden ist. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass er auf dieser Ebene auch bleibt irgendwie.
Dass dem Ur-Podcast quasi, wie sagt man, dem treu geblieben ist.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, das war von meiner Seite mit dem Highlight. Dann gehen wir rüber zum Ricos Highlights.
Ich habe gleich zwei mitgebracht. Einerseits bin ich schon wieder bei den Österreichern, nämlich den IT-Keller. Die meisten wissen es, ich beschäftige mich momentan mit einem Projekt, das dreht sich um das Dampfen, nämlich E-Zigaretten und so weiter. Und da schaue ich mir die ganze Szene, diese Dampferszene an und bin über den IT-Keller gestolpert. die sind nicht spezielle Dampfer. Das war reiner Zufall, weil in der vorletzten Folge, das hatte den Titel Dampfer. Und sie haben eben mal E-Zigaretten ausprobiert und haben darüber berichtet, wie so der Eindruck ist und ob sie klar damit kommen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich nur halb so interessant, nämlich spannender ist eigentlich, das Ganze wird von Matthias Bendel gemacht aus Wien und er lädt sich da immer wieder verschiedene Freunde ein, wo sie einfach über so ihren Alltag sprechen, respektive was sie halt gerade bewegt. Also es ist so eine Mischung zwischen Tech-Podcast, sind so alles irgendwie IT-Nerds und Audioblog-artig irgend sowas. Also so eine angenehme Mischung an und für sich. Und sie nehmen recht spannende Themen durch, also von irgendwelchen Social-Media-Geschichten über HTML5-Geschichten etc. etc. Also so das breite Band fand ich sehr angenehm zu hören und fand das eine sehr angenehme Art, auch einen Tech-Podcast zu gestalten. In der aktuellen Folge 6 machen sich zwar ein wenig über die Schweizer lustig, habe mir dann auch überlegt, soll ich die jetzt wirklich empfehlen, fand dann aber, ja, also eigentlich haben sie ja recht, die Schweizer sind wirklich ein seltsames Volk, also muss man ihnen das auch lassen. Und darum empfehle ich euch unbedingt den IT-Keller, hört doch da mal rein, ist sehr interessant.
Ich liebe mein Natel.
Das ist ein interner, weiß nur jemand erstens, was ein Natel ist und wieso das Martin das liebt, erfahrt ihr im IT-Keller.
Genau, und dann hast du uns noch ein zweites Highlight mitgebracht.
Das ist mein absolutes Highlight in den letzten zwei Wochen, weil ich glaube, die ganze Welt hat es inzwischen mitbekommen, dass es die Schweiz so einen komischen Entscheid gefällt hat in Sachen Masseneinwanderung. Und ja, Daimhardt hat eine Folge gemacht. Ja, der Linux-Podcast macht auch ab und zu Folgen über ganz andere Themen. Und da haben sich Roman und Dirk drangesetzt und haben so mal drüber diskutiert, was natürlich noch ideal ist, weil Roman ja ein Schweizer ist und Dirk ein Deutscher, der in der Schweiz lebt. Und ja, das ist natürlich genau das richtige Team, über so ein Thema zu diskutieren. Und ich fand es faszinierend, wie gut, dass sie das gemacht haben, weil es ist nicht ganz so einfach, das genauer zu erklären, was der ganze Hintergrund ist mit der Schweizer Gesetzgebung und was da politisch abläuft und bla bla und so weiter. Und das richtig rüberzubekommen, haben sie extrem sauber hingekriegt und eben auch umfänglich, also ohne einerseits nicht zu schwierig zu werden, aber auch ohne Wesentliches auszulassen. Das Einzige, was mich gewundert hat, ist, Roman sagt in diesem Podcast, dass er sich eine Woche lang aufgeregt hat über diesen Entscheid. Und da bewundere ich Roman. Ich bin auch, jetzt sind es bald 4 Wochen her, noch auf 200 wegen diesem Scheißentscheid. Entschuldigung. Ja, und ich kann mich nur Roman anschließen und möchte diesen Weg auch hochoffiziell nutzen. Ich möchte mich bei allen ausländischen, schweizwohnhaften Bürgern äußerst entschuldigen für diesen Entscheid. Wer mehr darüber wissen will, hört euch die Daimhardt-Folge 58 an. Und MC, dein Highlight?
Das ist fies, den MC so bloßstellen, Rico.
Ja, das hat ja jeder mitbekommen, dass er noch keins gebracht hat.
Genau.
Gab ihm nur die Chance, etwas dazu zu sagen.
Nein, ich hatte...
Waren die so langweilig?
Ja, ich nutze die Chance und muss sagen, ich hatte leider zu viel zu tun. Ich bin aber auch froh, weil ich damit einige Sachen abarbeiten konnte. Ich hatte keine Zeit, Podcasts zu hören und habe die letzte Sendung nochmal versucht, irgendwie von einigen Podcasts, die ich da abonniert habe, mir anzuhören. Ich bin leider eingeschlafen. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Ich bessere mich. Ja.
Gut, dann haben wir keine weiteren Themen, so wie ich hier in unseren internen Shownotes sehe. Ist das richtig? Dann würde ich doch sagen, verabschieden wir uns langsam. Oder gibt's noch was?
Nö.
Herzlichen Dank an Rico.
Ich danke an dich für die gute Moderation und MCs bei sein.
Ist das ein Hieb nach dem anderen?
Das habe ich jetzt gar nicht so gemeint. Also,
nein.
Er war dabei, oder? Darum
ich bedanke mich auch bei MC. Ich
freue mich immer, hier dabei zu sein.
Und bedanke mich bei den Hörern und wie immer natürlich bei unseren Kommentatoren. Da freuen wir uns immer, wenn wir was über Twitter, Facebook, über wo auch immer und natürlich auch direkt bei uns im Blog, da bekommen es alle mit über, euch mit Kommentaren verewigt. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Abend. Tschüss zusammen.
Magazin von PodUnion, die Podcast-Community.